Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Ein cremiger Cappuccino, ein Espresso für zwischendurch oder ein köstlicher Flat White. Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivelia zubereiten. Damit bist du auf jeden Wunsch deiner Gäste vorbereitet. Und dank dem kompakten Design passt die Maschine in jede noch so kleine Küche. Die neue De'Longhi Rivelia. Jeder Switch ein Perfetto-Moment. Einfach Boden wechseln und genießen. Mehr Infos unter www.de'Longhi.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über ein fulminantes Börsendebüt, den BASF-Irrtum der Spekulanten und einen Fischhautdeal, der nicht gut ankam. Im Thema des Tages verkünden wir Fortschritte in Sachen Weiblichkeit und in der AAA-Idee präsentieren wir euch das perfekte E-Auto für die Stadt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Montag, der 10. Juli und wir wünschen euch einen lebhaften Start in die Börsenwoche. Lebhafter und erfolgreicher bitte als die vergangene Woche. Da war ja wirklich nicht viel los und vor allem im DAX war die Woche von Minuszeichen geprägt. Wobei es ja ausgerechnet zum Wochenausklang ein echtes Ausrufezeichen gab, das da hieß Nucera.
Genau, das nenne ich mal einen erfolgreichen ersten Börsentag. Der erste Kurs lag mit 20,20 Euro zwar nur knapp über dem Ausgabepreis von 20 Euro, doch dann legte die Aktie eine richtige Rallye hin. Bei 23,52 Euro schloss das Papier letztlich. Das war ein Tagesplus von 16,4%. Auf dem Börsenparkett machte sich die Hoffnung breit, dass der Erfolg der Wasserstofftochter von ThyssenKrupp für eine Art Aufbruchsstimmung in Sachen IPOs sorgt. Für den Herbst peilen einige Unternehmen den Gang an die Börse an, allen voran der Pharmaverpackungshersteller Schott Pharma. So ein gelungenes Debüt macht da natürlich Mut, das IPO auch wirklich durchzuziehen.
Ja, drücken wir mal die Daumen. Gewinner im DAX waren am Freitag die Chemiewerte BASF und Covestro. Und das trotz einer Gewinnwarnung des Konkurrenten Clariant. Laut Experten wollten Spekulanten nach bereits ähnlichen Gewinnwarnungen versuchen, mit Leerverkäufen zu profitieren. Aber der Plan, der ging dann wohl doch nicht ganz auf. Und daher wurden die Shortwetten aufgelöst. Und das sorgte dann wiederum dafür, dass die Papiere von BASF und von Covestro ein deutliches Plus verzeichneten. BASF legte 5% zu und Covestro-Papiere gewannen 3%.
Nachbörslich ging es noch für die Bayer-Aktie nach oben. Grund dafür war ein Bericht der Plateau-Börse, dass Bayer möglicherweise die Sparte Crop Science abspalten will. Demnach soll Bayer-Chef Bill Anderson planen, Crop Science nach dem Vorbild von Siemens Energy an die Börse zu bringen. Darüber gab es ja immer wieder Spekulationen. Skeptiker meinen aber, dass es immer noch Risiken im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat gibt, was gegen einen Spin-off sprechen würde. Der Kurs der Bayern-Aktie legte nach Börsenschluss zeitweise um 4,8% zu.
Ja, so langsam kann man es echt nicht mehr hören. Abspaltungsfantasie bei Bayer, ey, die sollen noch endlich mal abspalten. Echt, das höre ich gefühlt seit 20 Jahren, aber gut, okay. An der Wall Street, gehen wir mal dahin, gehörte die Aktie von Alibaba, von dem E-Commerce-Giganten, zu den Gewinnern. Und die Aktie legte deutliche 8% zu. Und der Grund, der Streit zwischen den chinesischen Aufsehern und der Technologiefirma und der Alibaba-Beteiligung Ant Group, der scheint ein Ende zu finden. China belegte das Unternehmen mit einer Strafe von umgerechnet 900 Millionen Euro. Und damit, so sieht es jetzt aus, würde Ant den jahrelangen regulatorischen Ärger womöglich beilegen können, sodass sich für Ant wieder Perspektiven für Wachstum und den ehemals geplanten Börsengang eröffnen. Der war ja im Jahr 2020, so lange ist das schon wieder her, von den Aufsehern gestoppt worden.
Dann schauen wir uns mal die Aktie von Rivian an. die beendet ihre spektakuläre Börsenwoche mit einem abermaligen Plus von 14%. Der E-Autobauer hatte ja zu Wochenbeginn für das Quartal mehr Neuauslieferungen als erwartet gemeldet. Die Aktien stiegen den 8. Tag in Folge. Im Juli stand da ein Kursplus von 47%. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele für die Titel angehoben. Sie gehen davon aus, dass Rivian die Probleme bei Produktion und Lieferketten in den Griff bekommen hat. Ein Kommentar gab den Grundtenor gut wieder. Rivian hat das Zeug durchzuhalten. Offenbar haben viele Analysten bis vor kurzem nicht damit gerechnet.
Also ehrlich gesagt, wenn mir jemand sagt, die Aktie hat das Zeug durchzuhalten, würde ich nicht deshalb die Aktie kaufen, ehrlich gesagt. Das wäre für mich jetzt noch kein Kaufgrund.
Er ist noch ein bisschen vorsichtig.
Ja, also das, ob das so nachhaltig ist, werden wir sehen. Schauen wir mal ganz woanders hin, nämlich nach Dänemark, zu dem medizinischen Medizintechnikkonzern Coloplast. Den hatten wir in unserer Dänemark-Folge auch mal. Das ist eine der großen Aktien dort. Der kauft nämlich für 1,3 Milliarden Dollar die auf Wundversorgungsprodukte aus Fischhaut spezialisierte isländische Firma Keresis. Ja, haben wir natürlich noch nie gehört. Um den Zukauf zu finanzieren, will Coloplast und jetzt kommt das Kapital erhöhen. Und Keresis, vielleicht ganz interessant, hat ein Produkt entwickelt, das auf intakter Fischhaut basiert, die vom nordatlantischen Kabeljau stammt. Und die Auflagen werden etwa zur Behandlung von Brandwunden oder einem schwer heilenden Wunden verwendet. Und das ist 1,3 Milliarden Dollar wert, Wahnsinn. Kurzfristig werde der Gewinn verwässert, ab 2026, 2027 werde sich die Akquisition aber zunehmend positiv auf den Gewinn auswirken. Das erklärte zumindest das Coloplast-Management. Diese Botschaft vernahmen die Börsianer allerdings erstmal nicht. Sie hörten nur das Wort Kapitalerhöhung, tja, und da bekamen sie, wie so oft, schlechte Laune, was in einem Kursminus von 3% mündete. So, Lena. Jetzt machst du die Termine. Ich muss es leider so sagen, auch in dieser Woche ist nicht so viel mehr los.
Nee, leider nicht. Aber heute verhandelt der Bundesgerichtshof zur Frage der Haftung eines Motorherstellers im Dieselskandal. Da geht es darum, ob der Hersteller eines Motors zu Schadenersatz verpflichtet ist. In dem Motor war eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut. Aber zum Ende der Woche, da geht es dann ganz langsam mit der Berichtssaison in den USA los. PepsiCo, Delta, JP Morgan, Wells Fargo und BlackRock legen dann Zahlen vor.
Das Thema des Tages.
Nando, hättest du gerne anders geheißen?
Also als Kind ja, unbedingt. Da hat mich nämlich mein ja doch relativ seltener Name total gestört. Da hätte ich lieber so einen Standardnamen gehabt. So, wir hatten so Michaels und Jens in der Klasse. Wäre viel lieber ein Jens gewesen. Heute muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Ja, ich finde, das kann es auch sein. Aber was hätte alles aus dir werden können, wenn deine Eltern dich Thomas genannt hätten? Denn Menschen, die Thomas heißen, die haben laut einer Studie der Stiftung Albright überproportional gute Chancen auf einen Top-Posten, denn der Name ist in Unternehmensvorständen am häufigsten vertreten. Münchner Rück und SAP haben zum Beispiel einen, Volkswagen hat sogar zwei, aber interessant, dafür nur eine Frau. Und da sind wir auch gleich beim Thema heute. Also wir wollen jetzt nicht über die ganzen Thomas reden, sondern die Frauen in den Vorstandspositionen der DAX-Unternehmen. Denn das hat sich die Beratungsfirma Ernst & Young mal genauer angeschaut.
VW hat zwei Thomas oder eine Frau? Das ist ja auch
ja.
Sehr gut. Ich habe einer meiner Chefs heißt auch Thomas. Also es ist glaube ich, was dran an der Geschichte. Genau, also EY hat das sogenannte Mixed Leadership Barometer rausgegeben und dabei wurden die Vorstände von 160 Unternehmen, also alle Unternehmen, die im DAX, MDAX und SDAX notiert sind, zum Stichtag 1. Juli untersucht. Und das Ergebnis: von 706 Vorstandsmitgliedern sind inzwischen 120 Frauen, also 17% oder etwa jedes sechste Vorstandsmitglied ist weiblich. Mehr Frauen gab es noch nie, das ist der höchste Wert, der jemals erreicht wurde.
Ja, noch 2020 saßen nur 58 Managerinnen in den Vorständen der 160 Top-Konzern. In den vergangenen 3 Jahren hat sich der Anteil weiblicher Mitglieder in den Vorstandsetagen damit mehr als verdoppelt. Und wenn man sich den Anteil von vor 10 Jahren anschaut, 2013, da habe ich Abi gemacht, da waren nur 27 Frauen versus 543 Männer. Der Frauenanteil lag also bei nur 4,7%. Also das ist schon eine krasse Entwicklung.
Ja, das finde ich auch. Aber laut Yves Bangemann, sie ist Managing Partner Markets bei EY in Deutschland, ist da auch noch viel zu tun. Der Weg für Frauen in die Führungsspitze sei immer noch steinig, sagt sie. Und das ist nicht nur für die Frauen doof. Laut Bangemann haben Unternehmen, die die Managementstellen vorwiegend oder sogar ausschließlich mit Männern besetzen, über kurz oder lang Wettbewerbsnachteile. Ein diverses Management schneidet ja auch im ESG-Rating besser ab. Das haben wir schon öfter erklärt. Und zieht laut einer Studie der Allbright-Stiftung auch mehr Top-Talente an. Rein männergeführte Firmen gelten nämlich als unattraktiv.
Wer also überprüfen will, ob ein Unternehmen auch in Zukunft und langfristig am Markt bestehen kann, für den lohnt sich ein Blick in die Vorstände. Und deshalb schauen wir uns die EY-Studie jetzt auch nochmal ein bisschen genauer an. 58% der 160 untersuchten Unternehmen haben eine Frau im Vorstand. Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss natürlich auch, 42% besetzen ihre Managerposition nur mit Männern.
Im Vergleich zum M&S-DAX schneidet der DAX am besten ab. 23% der Vorstandsmitglieder sind hier weiblich. Und in 37 der 40 DAX-Unternehmen sitzt mindestens eine Frau im Vorstand, zum Beispiel bei Adidas, BASF, Bayer, BMW, Rheinmetall und VW. Dieses Jahr weiblicher geworden sind zum Beispiel Sartorius mit Alexandra Gatzemeier. Sie ersetzt seit Mitte Juni einen Mann im Vorstand. Oder auch MTU, da ist Silke Maurer seit Februar COO.
16 DAX-Unternehmen haben sogar mehr als eine Frau im Vorstand, darunter Zalando und Allianz oder auch Siemens Healthineers. Die haben sogar einen Frauenanteil von 50%. Ein reiner Männervorstand sitzt bei Porsche SE, nicht zu verwechseln mit der Porsche AG. Da gibt es nämlich eine Frau, Barbara Frenkel. Ebenfalls frauenfrei ist der Vorstand von Vonovia. Da gab es allerdings bis zum 1. Juli noch eine Frau im Vorstand, Helene von Röder. Sie hat den Vorstand gerade erst verlassen. Das dritte DAX-Unternehmen ohne Frauen im Vorstand, das haben wir leider bei unserer Recherche nicht ausfindig machen können. Vielleicht kann sich da jemand von EY nochmal bei uns melden und uns sagen, wen wir da übersehen haben.
Ich bin mal echt gespannt, ob es das wirklich gibt, weil ich kann sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, Lena hat wirklich gesucht. Stundenlang hat sie dieses dritte Unternehmen gesucht. Also wir sind für zweckdienliche Hinweise sind wir sehr dankbar.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Auch der Frauenanteil im MDAX ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Er liegt aber mit 17% klar hinter dem DAX-Wert. 28 Unternehmen von insgesamt 50 haben mindestens eine Frau im Vorstand. Zum Beispiel so Kandidaten wie Hensoldt, Lufthansa, RTL oder SMA Solar. 4 Konzerne haben sogar mehr als eine Vorständin, nämlich Fraport, Fresenius Medical Care, Puma und Telefonica Deutschland. Rein männliche Vorstände, da will man wahrscheinlich nicht unbedingt auftauchen in dieser Rangliste hier, haben zum Beispiel Hugo Boss, HelloFresh, ThyssenKrupp, Ströer und TeamViewer.
Im S-DAX liegt der Frauenanteil mit 11,5% am niedrigsten. In den 70 notierten Unternehmen sind aktuell 30 Frauen in Vorständen beschäftigt. Bei 27 Unternehmen sind mindestens eine Frau im Vorstand, zum Beispiel bei Südzucker, Deutsche Wohnen und Fielmann. Bei CeWe sind es 2 Frauen und bei DWS sogar 3 Frauen. Keine Frauen im Vorstand haben Basler, Salzgitter und Elmos Semiconductor.
Auch noch interessant, wenn eine Frau dann mal im Vorstand ist, dann nehmen nur 6% die Rolle des CEO ein. Von den 160 untersuchten Unternehmen haben 7 einen weiblichen CEO. Das sind CeWe, das ist ja dieses Fotopapierunternehmen, sag ich mal. Deutsche Wohnen, Fresenius Medical Care, GFT Technologies, Merck, New Work und Pfeiffer Vakuum.
Und dann hat EY den Frauenanteil auch nochmal auf die Branchen heruntergebrochen. Der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder ist in der Konsumgüterbranche am höchsten. Hier ist jedes 4. Vorstandsmitglied eine Frau. Dann folgt die Pharma, Biotech, Life Science Branche und die Telekommunikationsbranche mit 22% und 21%. Weit abgeschlagen mit einem besonders niedrigen Frauenanteil ist die Medienbranche. Nur 8% der Vorstände sind hier weiblich.
Die Medienbranche. Ja. Aber EY stellt auch heraus, dass der Frauenanteil in fast allen Branchen steigt oder zumindest gleich bleibt, mit 2 Ausnahmen, der Immobilien- und Automobilindustrie.
Mein Name ist Dagmar Rosenfeld.
Und ich bin Robin Alexander.
Und gemeinsam besprechen wir im Weltpodcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt.
Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und worum geht es aktuell in den Hinterzimmern?
Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
Auf Wiederhören.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir haben hier ja gerade erst die Aktie von Stellantis als AAA-Idee vorgestellt. Heute wollen wir gewissermaßen an dieses Thema anknüpfen und gehen weg vom Thema Aktie. Unsere AAA-Idee ist heute eine Alles-auf-Automobil-Idee, sagen wir mal. Du, lieber Nando, und dein Weltkollege Felix Eick, ihr habt einen ganz speziellen E-Auto-Test absolviert, so umfangreich wie selten. Und sein Ergebnis ist uns hier heute diese AAA-Idee wert.
Ja, so ist es. Felix und ich haben uns nämlich auf die Suche nach der Antwort auf die Frage gemacht, welches Elektroauto ist denn das Beste für die Stadt?
Ja, das ist ein guter Punkt, denn viele Menschen tun sich ja nach wie vor schwer mit dem Wechsel hin zur E-Mobilität. Das heißt dann oft nur als Zweitwagen für die Stadt. Da könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Irgendwie auch logisch, denn das urbane Umfeld ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner für den Batteriebetrieb. Für die Bewohner der Großstädte und ihrer Speckgürtel spielen Kriterien wie Ladegeschwindigkeit und Reichweite eine eher untergeordnete Rolle. Beides Eigenschaften, die E-Autoskeptiker ansonsten zuerst monieren.
Ja, das ist richtig. Das Problem ist jedoch, die Zahl der derzeit verfügbaren elektrischen Kleinwagenmodelle ist ziemlich überschaubar. Wir haben für den Test 6 der interessantesten kleinen E-Fahrzeuge identifiziert und sie dann jeweils mehrere Wochen lang im städtischen Alltag getestet. Und ich möchte behaupten, dass wir jetzt einen ganz guten Überblick haben zu dem Thema. Und wenn ich richtig informiert bin, liebe Lena, da hast du ja quasi mitgetestet.
Ja, das stimmt. Aber ich war immerhin der Beifahrer. Aber lass uns doch zuerst mal auf die Autos schauen. Dacia Spring, Fiat 500e, Smart Hashtag One, Renault Zoe, Mini Electric und Honda e. Alles typische Kleinwagen, die auch allesamt schon durch die Gegend fahren, richtig?
Ja, fast. Da ist nämlich die Sache mit dem Smart, ich weiß gar nicht, ob er Number One heißt oder Hashtag One, da wird auf jeden Fall Hashtag One geschrieben. Der ist erstens ganz neu, den habe ich Anfang Juni als einer der ersten testen können. Ist auch wirklich tolles Auto, gute Reichweite, schicke Optik, wie ich finde, kann auch sehr schnell laden. Nur der Smart ist gar nicht mehr Smart. Es ist nämlich gar kein Kleinwagen mehr, so wie wir uns das vorstellen oder wie es in der Vergangenheit war. Da findet durchaus eine vierköpfige Familie gut drin Platz. Und auch sonst ist dieser Smart weit mehr als stadttauglich. Deswegen ist er auch deutlich teurer als die echten Kleinwagenmodelle. In der Basisvariante kostet er 42.000 Euro, abzüglich von Förderungen ja 37.500. Also gutes Auto, aber fällt eigentlich gar nicht mehr in die Kategorie.
Ja, dann lass uns doch mal zum Ergebnis kommen. Wir küren hier Gewinner und Verlierer. Zuerst den Verlierer, das erhöht die Spannung. Verrate du den nochmal, Nando, weil beim Gewinner bin ich ja selber mitgefahren, das wäre jetzt doof.
Genau, also der Verlierer ist der Mini. Ja, der sieht zwar super aus, zumindest sagen das alle, finde ich auch, aber der Charme kann nicht von den Schwächen des elektrischen Mini ablenken. Die Reichweite ist nämlich auch Mini. Die vollgeladene Batterie verspricht laut Display in dem Green-Modus, also der ökologische Modus, lediglich 170 Kilometer. In einem Sportmodus, der eigentlich viel besser zu diesem Auto passt, sinkt sie weiter. Der Verbrauch ist ziemlich hoch und besonders krass wird es dann auf der Autobahn. Bei einem Verbrauch von dort 40 Kilowattstunden pro 100 Kilometern käme man bei einem 150 kann man fahren mit dem Auto, käme man dann 80 Kilometer weit. Also Autobahn muss man eigentlich meiden. Wichtig wäre dann aber wenigstens schnelle Lademöglichkeiten, aber auch da versagt der Mini. Und die doch ziemlich kleine Batterie, um die von 20% auf 80% zu laden, da braucht er selbst an den richtig schnellen Ladesäulen fast 30 Minuten. Fazit muss man sagen, kann wenig und kostet viel. Die getestete Resolute Edition kostet gut 41.000 Euro und die Grundausstattung auch immer noch 37.000 Euro. Abzüglich der Förderung sind das dann selbst noch irgendwie 31.000 Euro. Und ja, der Mini, muss man sagen, hat kein echtes elektrisches Konzept. Nur gut und sportlich auszusehen, genügt im Elektrozeitalter nicht mehr.
Jetzt aber kommen wir zum Gewinner eures Tests. Es ist, Achtung, Trommelwirbel, der Fiat 500e. Erster Pluspunkt, die Optik. Das E-Auto sieht aus wie sein Verbrenner-Pendant. Was in diesem Fall gut ist, denn das Fiat 500-Design ist fast schon legendär. Außerdem ist der Wagen innen geräumig. Aus der Größe wurde wirklich alles herausgeholt. Richtig gut ist auch die Reichweite. Felix war damals im Winter unterwegs damit. Keine gute E-Auto-Zeit. Und das Auto verbrauchte bei Temperaturen zwischen minus 5 und plus 3 Grad in der Stadt trotzdem nur 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. So sind gut 300 Kilometer möglich, im Sommer dürften es dann fast 400 sein. Sogar auf einer längeren Autobahnfahrt bei Minusgraden kam der Fiat knapp 250 Kilometer weit. An einer Schnellladesäule lädt man von 20% auf 80% in 25 Minuten. Das ist eine gute Performance.
Ja, bleibt auch hier ein Problem der Preis. Selbst die günstige Konfiguration kostet 31.000 Euro, hat dann aber auch weniger Reichweite. Das getestete 85 kW Modell gibt es ab 34.200 Euro. Ohne Premium, also 27.500 Euro nach deren Abzug. Die gleiche Karosse, und das ist ziemlich krass, mit Verbrennungsmotor gibt es ab knapp 17.000 Euro. Und der Preis, das ist nicht nur beim Fiat so, das ist echt ein Problem. Wie bei allen E-Autos liegt er auch bei den Kleinwagen so 30-50% über den Preisen für Verbrenner. Und diese Differenz hält sich inzwischen viel länger, als man das anfangs erwartet hatte. Vor ein paar Jahren hat man ja noch gesagt, der Markt wird dann skalieren und dann wird das alles günstiger. Das ist nicht so und das erhöht die Akzeptanz der E-Mobilität natürlich nicht. Aber es gibt noch einen kleinen Trost.
Ja, denn vor allem Stellantis-Aktionäre können davon profitieren. Philipp und du hatten ja schon darüber berichtet, dass der Konzern mit all seinen elektrischen Kleinwagen schon jetzt Profite einfährt.
Schwacher Trost in dem Fall. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de. Oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Und zur aktuellen Samstagsfolge mit dem Scalable-Gründer Erik Potzowait gab es wirklich richtig viel Feedback. Wenig überraschend, man merkt, wie sehr euch das Thema Verbot von Payment for Order Flow aufregt, verständlicherweise. Und ganz viele von euch, wie etwa Natalia, fragen, gibt es Initiativen, die gegen diese Entscheidung vorgehen und denen ich mich anschließen kann? Also als einzelne Person kann man da ja nur wenig ausrichten. Oder Hermann schreibt, wäre es nicht das Beste, wenn ein wie ihr gelagerter Podcast mit der entsprechenden Reichweite in Abstimmung mit anderen Finanzkanälen eine Petition ins Leben ruft?
Ja, das ist doch gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Die Kräfte zu bündeln, um der Stimme des Kleinanlegers, den man ja angeblich schützen will, mehr Gewicht zu geben. Wir werden mal checken, ob sich da ein Netzwerk bauen lässt. Kampf und klaglos sollten wir das Verbot nicht hinnehmen. Wie wir dabei vorankommen oder ob Brüssel womöglich doch noch die Stimme der Kleinaktionäre erhört, das erfahrt ihr natürlich zuerst bei uns. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Alles auf Aktien hört ihr dann morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.